Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lustwandel. Ich darf heute Nanga interviewen und freue mich sehr, weil ich den Eindruck habe, da gibt es einen echten Herzenswunsch, Frauen da draußen und damit auch Männer zu entlasten und wirklich was mitzugeben, was aus vielen, vielen Jahren Erfahrung sich so als die Schätze deiner Arbeit so, ich bin sicher, es gibt ganz viele und einige davon wirst du heute mit uns teilen. Und vielleicht magst du ja damit starten, einfach einmal zu sagen, wer du eigentlich bist und was du so machst.
Ja, liebe Maren, vielen Dank. Ich freue mich total über eure Einladung und dass ich hier sein darf. Und mein Name ist Nanga Christiane Kruno. Ich bin 66 Jahre alt. Ich arbeite seit über 30 Jahren mit dem Thema Sexualität. Das war schon immer ein ganz starkes Interesse in meinem Leben. Und ich bin Pionierin für die Tantra-Massage-Institute in Deutschland, die man jetzt unter dem Tantra-Massage-Verband findet. Die habe ich mitbegründet und ich bin Pionierin, was Kurse angeht, wo man Tantra-Massage erlernen kann. Das gab es nämlich zu meiner Zeit auch noch nicht als einzelne Kurse so, sondern nur im Zuge von Tantra-Massage-Trainings. Und das war natürlich sehr spannend zu wissen, jetzt laden wir da Männer und Frauen ein für ein Wochenende und dann sollen die sich intim massieren und kennen sich überhaupt nicht und funktioniert es und kommt da überhaupt jemand und so. Und die Nachfrage war ungeheuer groß. Also man sieht daran einfach, wie sehr die Menschen auf der Suche sind, eine, Anführungsstrichen, bessere Sexualität miteinander zu leben. Und das befeuert mich nach wie vor.
Ja, danke dir, dass du einen Überblick gegeben hast. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Was ist dein Anliegen? Was sollten alle Frauen da draußen und somit auch Männer wissen, um erleichtert zu sein, um ein erfüllteres Sexualleben leben zu können?
Ein Großteil der Frauen, die sich auf den Weg machen, um Sexualität besser kennenzulernen, zu vertiefen, ist eine ganz bestimmte Frage, nämlich die, warum komme ich beim Verkehr nicht zum Orgasmus?
Ja, und die lassen wir mal richtig reinsickern, Leute.
Genau.
Denn diese Frage stellen sich viele, viele, viele Frauen. Und es ist so schön, dass du dazu jetzt sprichst. Let's go.
Let's go. Und es gibt tatsächlich Antworten darauf. Und mir ist einfach auch wichtig zu sagen, es ist gut zu verstehen, dass wir in einem Patriarchat leben. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich gegen Männer wäre, sondern die patriarchale Gesellschaftsstruktur führt dazu, dass wir Dinge lernen, als wären sie so. Und tatsächlich ist das eine komplette Lüge, und einfach ein Mythos.
Ja, danke. Du sprichst mir vollkommen aus der Seele und aus der Seele dieses Podcasts, dass wir da Narrativen folgen, die einfach nicht stimmen.
Genau. Und das Wichtige daran ist, wenn man sich wirklich auf den Weg macht, irgendwann zieht man sich so wie ein Schleier von den Augen. Und noch ein Schleier. Und noch ein Schleier. Und dann versteht man auf einmal, hä? Ich habe das immer für Realität gehalten und versucht, mich da anzupassen. Und dabei stimmt das gar nicht.
Ja, oh Gott, ja, danke. Es ist schön, dich das in deinen Worten sagen zu hören. Wir haben es Matruschka genannt, diese russische Puppe. Und noch eine Schicht, und noch eine Schicht.
Ja, ja, genau. Ja. Und das mit dem Orgasmus beim Verkehr und den Frauen, das ist genauso ein Mythos. Und mir ist es einfach, also ich würde am liebsten auf den Tribünen der Welt stehen, um das in die Welt rauszubringen, weil tatsächlich 80% der Frauen, die in meine Kurse kommen, kommen, weil sie denken, sie sind kaputt, ihrer Joni stimmt was nicht, weil sie beim Verkehr keinen Orgasmus kriegen. Und das wäre ja schließlich normal.
Ja, so, und da haben wir es. Bitte,
So.
bitte, hier hast du die Lustwandelbühne.
Zu Anfang mal ganz kurz ein paar Zahlen, ja. Also ganz nüchtern kann man, wenn man, ich habe mal gegoogelt, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal gegoogelt. Und natürlich wird es auch da immer als sexuelle Störung der Frauen transportiert, weil das ist der Mythos, da gehen die Medien alle mit. Tatsächlich ist es so, dass 70% der Frauen beim Verkehr keinen Orgasmus kriegen. 70
70%.
Prozent.
So schaut es nämlich aus.
Ne? Und 30% der Männer kriegen keinen Orgasmus beim Verkehr. Und umgekehrt ist es so, dass ein Orgasmus über die Klitorisperle, also das, was wir so im Sprachgebrauch als Klit haben, also Klitoris ist eigentlich viel größer. Aber die Spitze des Eisberges, die sieht man ja und die stimuliert man auch so. Und da ist es umgekehrt. Da kriegen 70% der Frauen Orgasmus drüber und 30 nicht. Und
Ja.
das ist ganz normal. Um es einfach mal zu sagen, das ist ganz normal und ich erkläre auch gleich, warum. In einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur wird alles am Mann gemessen. Das gehört in diese Struktur hinein. Und wenn eine Frau etwas nicht so, ich will jetzt nicht sagen kann, also wenn Frauen da anders sind, dann wird immer behauptet, sie sind falsch, weil beim Mann funktioniert es ja auch. Und so ist es mit dem Orgasmus beim Verkehr nämlich auch. Die Frauen verbiegen sich ohne Ende um einen Orgasmus beim Standardsex zu erreichen. Und der Standardsex ist aber für die meisten Frauen gar nicht dafür gemacht, um sie so weit zu bringen, dass sie überhaupt einen Orgasmus erleben können.
Ja, und das ist spannend. Lass uns da mal reinzoomen. Genau, was
Genau.
genau bedeutet Standardsex und warum funktioniert das für die meisten Frauen nicht dahingehend, dass sie dann eben einen Orgasmus erleben, aber dahingehend, dass wunderschöne Erfahrungen stattfinden?
Genau, also für sehr viele Frauen ist es ein sehr intensives, emotionales Erlebnis und körperlich meistens sehr, sehr anregend und sehr schön, solange es außerhalb der Vagina bleibt. Und dann geht es in die Vagina und dann ist für die meisten Frauen Dunkeltuten.
Dunkeltuten.
Ja.
Kann ich mehr. Okay.
Und einmal ist die Empfindung eine gänzlich andere, und zwar für die Frau in ihrer Wahrnehmung fühlt sie wesentlich weniger. Und es ist nicht mehr so anregend und erregend. Also auf emotionaler Ebene schon, aber körperlich nicht. Und das möchte ich einfach heute mal erklären, weil das hat nämlich einen ganz simplen physischen Grund, den uns nur niemand sagt.
Ja, bitte, sag es uns allen.
Also, die Vulva ist ein Begriff, ne? Das ist das äußere Genital von der Frau mit den äußeren Lippen und den inneren Lippen und der Klitorisspitze, dem Harnröhrenausgang, dem Vaginaeingang, Damm und dann kommt unten der Anus. Die Vulva und der Penis, das sind total dieselben Organe. Also die sind anatomisch total identisch. Sie haben nur eine andere Form. Das nennt man Homologie. In der Vagina ist es alles ganz anders, denn die Vulva, Penis und überhaupt die ganze Haut hat Tastkörperchen. Und Tastkörperchen fühlen sich eben so an, wie wir Haut kennen. Ja, da kann man drüber streicheln und man fühlt das. Und die Tastkörperchen haben einfach eine bestimmte Art von Gefühl, die wir sehr gut kennen, weil wir immer am Äußeren unseres Körpers unterwegs sind. Also duschen, wir cremen uns ein, wir massieren, wir streicheln uns, wir knutschen. Das ist ein Gefühl, was wir sehr, sehr gut kennen. In der Vagina gibt es diese Tastkörperchen nicht. Es ist ganz einfach. In der Vagina ist es eine andere Haut und die hat keine Tastkörperchen. Was sie aber hat, sind Druck- und Dehnrezeptoren. Das heißt, das Eindringen vom Penis macht sowohl Druck als auch dehnt es uns. Und das ist für die Vagina total angenehm. Richtig schön.
Ja, und da mag ich gerade noch mal eine Pause zum wirklich reinsinken lassen einladen, weil das ist so etwas, das hört man ja wirklich nirgends, ne? So dieses, hey, übrigens, die Art von Empfindungsvermögen, die wir auf der Haut haben, die haben wir schlicht und ergreifend nicht in der Vagina. Und da sind es andere Empfindungen, die eine Rolle spielen, nämlich Dehnungs- und Druckempfindungen. Und gerade so dieses, was du vorhin beschrieben hast, dieses, ah, da verändert sich das Empfinden von jetzt auf gleich, von der Sinnlichkeit und Sexualität ohne Vereinigung, ohne Penetration, hin zu, ah, jetzt passiert die Vereinigung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Wandel in der Empfindung und dieses, dass da etwas auf eine Art weniger intensiv ist, wenn auch eine andere Form von Intensität dazukommt, aber da ist etwas weniger intensiv, dass das so ja eine Irritation auslöst bei ganz vielen Frauen und so ein Gefühl von müsste das jetzt bei mir anders sein. Und deswegen will ich da gerade noch mal so richtig so, ah, Leute, lasst das mal auf der Zunge zergehen.
Total. Das ist eben das. Da stehen wir auf einmal mit einem Riesenfragezeichen da und fragen uns, warum hören denn jetzt diese schönen Gefühle auf, die ich vorher an meinem ganzen Körper, an den Brüsten, an der Vulva, an der Klit, am Gesicht, am Hals, hinter den Ohren, am Ohrläppchen, überall habe ich sie erlebt, unter meinen Handflächen, wenn ich den Mann berührt habe. Und jetzt geht der Lingam, also der Penis, rein in meine Yoni, in meine Vagina. Und ich fühle auf einmal nichts mehr.
Unter Anführungsstrichen macht sie gerade, man kann es ja im Podcast nicht sehen, wie sie
Ach,
macht.
okay. Also in Anführungsstrichen, man fühlt auf einmal nichts mehr. Und das liegt daran, dass die Tastkörperchen im Innern nicht vorhanden sind. Jetzt geht es aber noch weiter.
Ja, bitte.
Vulva und Penis sind genau dieselben Organe. Wenn der Mann jetzt also in die Frau hineinkommt, verändert sich für ihn nichts. Der hat immer noch Tastkörperchen, auch in der Vagina. Tastkörperchen reagieren auf Reibung. Deswegen fängt er jetzt an, sich zu bewegen, weil er möchte ja Reibung erzeugen. Druck- und Dehnrezeptoren reagieren nicht auf Reibung.
Und auch das, Leute, Druck- und Dehnrezeptoren, das, womit wir im Innern unseres Vaginalraums ausgestattet sind, reagieren nicht auf Reibung. Ich muss, das mache ich normalerweise nicht, aber es ist so, oh, ich habe das Gefühl, das muss so landen. Danke dir, weiter geht's.
Ich bin total dankbar dafür. Macht es ruhig gerne. Denn tatsächlich macht das im Gehirn erstmal so eine Verwirrung, weil das so neu ist. Jetzt haben wir also die Situation, der Mann fühlt sich weiter genauso durch Reibung angeregt, wie wir vorher an der Vulva und an der Haut, am ganzen Körper. Wir aber nicht. Und in dem Moment entsteht ein Gap zwischen dem Erleben des Mannes und zwischen dem Erleben der Frau. Und jetzt geht er fröhlich auf seinen Orgasmus zu, weil der hat es schön da drin. Es ist wunderbar in der Vagina, der fühlt sich wohl und geht
Hat
halt
ganz viel
vor.
Reibungsstimulation, ne?
Ja, geht halt zum Orgasmus und wir versuchen vielleicht noch unsere Vagina besonders zu kontrahieren, damit er auch schön Reibung hat, was in Wahrheit bei uns zu einer tiefen Verspannung im Beckenraum und im Beckenboden führt und wir fühlen noch weniger. Angespannter Muskel kann noch weniger spüren wie ein entspannter. Aber das haben wir gelernt. Je enger unsere Vagina ist, umso schöner für den Mann. Stimmt auch, aber nicht für uns. So, dann kommt er zum Orgasmus. Und in der Regel, also viele Männer sind dann zutiefst zufrieden und das kennen wir ja auch nach dem Orgasmus, legt man sich gerne einfach ab und entspannt und fühlt nach und spürt diesen schönen Empfindungen nach. Und die Frau liegt da und denkt, Scheiße, hat wieder nicht geklappt. Und der Gap wird größer. Worst case fragt er jetzt auch noch, Schatz, war es gut für dich? Ja, und da wir den Mann nicht beleidigen wollen, auch das ist so etwas, wo wir Frauen uns oft einfach falsch verhalten, weil wir immer bemüht sind, den Mann zu beschützen, ja, damit die Beziehung hält. Ja, sagen wir, ja, es war toll. War es aber nicht. Und was wir denken, es war nicht deswegen nicht toll, weil der Mann was falsch gemacht hat, sondern weil meine Vagina nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und der Gap wird noch größer. In diesem Sinne ist es auch total wichtig, das zu verstehen für die Verständigung von Mann und Frau innerhalb der Beziehung. Ja, und wenn wir Frauen authentisch wären und wirklich die Wahrheit sagen würden, dann würden wir sagen, nein, ich bin total enttäuscht. Du hattest einen tollen Orgasmus und ich lieg wieder da und es hat nicht geklappt. Ja. Tatsächlich ist es so, dass für viele Frauen für einen Orgasmus was ganz anderes nötig ist, nämlich zum Beispiel Finger und Lippen und Stimulation an der Vulva. Das ist das Äquivalent zur Stimulation vom Penis. Ja. Und es geht noch weiter. Nämlich so, die Dehn- und Druckrezeptoren, die brauchen einfach eine andere Stimulation als Reibung. Dann sind wir sehr wohl auch innerhalb der Vagina orgasmusfähig.
Ja, und das ist jetzt auch sicherlich nochmal sehr gut zu hören. Wir brauchen schlicht und ergreifend was anderes als Reibung, wenn es um Penetration geht, wenn es um den Vaginalraum geht. Und da dürfen wir jetzt auch nochmal so richtig die Ohren spitzen, denn was du im Vorgespräch schon gesagt hast, war für mich so, oh mein Gott, die Menschen müssen es hören. Los geht's.
Also, der normale Standardsex, sage ich jetzt mal, also das ist, es gibt ein bisschen in Anführungsstrichen Vorspiel, Schmusen, Knutschen, Petting, Oralsex, wenn man das mag. Und dann kommt die Vereinigung und wir haben es gerade schon rausgearbeitet, bei den meisten Frauen geht da das Licht aus und sie fühlen nicht mehr so toll wie vorher. Bei den meisten Männern steigt die Erregung und über Reibung kommen sie zum Orgasmus. Und zwar innerhalb von circa 3,5 Minuten.
Das ist der Durchschnitt.
Das ist der Durchschnitt. Und das ist für eine Frau nichts. Echt nichts. Gar nichts. Und auch hier setzen so komische Mechanismen dann ein. Die Männer versuchen dann, die Ejakulation zurückzuhalten und denken an irgendwie ihre Steuererklärung oder so. Und sehr viele Frauen kriegen ganz bewusst mit, wenn der Mann nicht mehr präsent ist beim Sex, sondern mit dem Kopf woanders.
Oh ja.
Also der Gap wird noch größer. Jetzt ist er auch noch wo ganz anders und vögelt vor sich hin. Und die Frau denkt, wo ist er denn? Sie fallen aus dem gemeinsamen Rhythmus raus, weil er versucht, ihr zu dienen und es länger zu halten. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass dieser penetrative Sex mit Reibung, der ist ganz stark verbunden mit dem ältesten Teil des Gehirns, mit dem Reptiliengehirn und ist dafür gemacht, Nachkommen zu zeugen und nicht für Lust. Die Lust ist sozusagen ein Nebenprodukt. Und wir müssen uns, wenn wir es mit dem Reptiliengehirn zu tun haben, müssen wir uns wirklich in die Urmenschen zurückdenken. Und da war es nötig, dass der Akt möglichst schnell geht, damit man die Aufmerksamkeit wieder außen hat, ob der Säbelzahntiger kommt. Und Menschen in der Vereinigung sind so angreifbar wie sonst nichts, nirgendwo. Ja. Deswegen ist das sinnvoll mit den 3,5 Minuten. Absolut. Auch das bitte mal sacken lassen.
Ja, danke dir, dass du es auch einlädst. Ja. Ach, in mir sagt auch noch einiges nach. Ich meine, vieles hatte ich ja schon im Vorgespräch gehört und es ist aber so, weißt du, allein schon, da ist so vieles so heilsam und ich denke auch an die Männer tatsächlich, ne? Die Männer wissen ja auch nicht, dass beim penetrativen Teil der Sexualität die Reibung den Frauen gar nicht dient. Das wissen die Männer ja auch nicht. So, und die wollen ja auch uns was Gutes tun. Und die wollen ja auch, dass wir so auf zu unserem Spaß kommen und das in so einer Klarheit ja von dir gesagt zu bekommen und eben jetzt auch mehr und mehr dahin zu kommen, was es denn dann eigentlich braucht und wie wir diese penetrative Sexualität gestalten dürfen, sodass alle Beteiligten wirklich was davon haben. Ja.
Genau. Und jetzt müssen wir das Ganze auf den Kopf stellen. Also wirklich richtig auf den Kopf. Denn eigentlich sollte Sexualität die Führung bei der Frau liegen und nicht beim Mann. Es wird auch immer so transportiert, der Mann ist der Aktive, die Frau ist die Passive, Hingegebene, Aufnehmende. Auch das ein Mythos. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wenn ich die Aktive war im Sex und zum Beispiel obendrauf gesessen habe, dann habe ich immer diese Rauf-Runter-Bewegung gemacht. Innerhalb von 30 Sekunden haben mir die Oberschenkel nie getan, wie die Sau. Ich selber habe überhaupt nichts mehr gespürt innen. Aber ich habe versucht, schnelle Reibung zu erzeugen, damit der Mann es gut hat. Ja.
Ja.
Das ist ein Körpergefühl, das kann ich sofort abrufen. Und ich glaube, viele von uns kennen das.
Ja, danke fürs Teilen. Danke, dass du deine Erfahrung da zur Verfügung stellst. Genau, und es ist ja wirklich genau das, was wir auch aus Pornos eben kennen, ne, und als normal hingestellt bekommen. Genau das.
Genau. Und jetzt noch mal zur alten spirituellen Schule, wenn man dann anfängt, sich mit Tantra zu beschäftigen. Oder auch mit dem Taoismus. Beim Tao, finde ich, ist es fast noch klarer in der Lehre. Die sagen, es gibt 12 Stufen in der Sexualität, denn es sind ja Erleuchtungswege. Tantra und Tao sind ja Erleuchtungswege, genau wie das Yoga. Und die sagen eben, Sexualität dient entweder der Zeugung, das hatten wir gerade, oder dem spirituellen Erwachen. Und wenn man vaginalen Sex als lustvoll erleben will, dann geht man automatisch in diese Richtung spirituelles Erwachen. Da muss man gar nichts für tun, denn tatsächlich ist die Körperreaktion dann ganz anders und man kommt wieder in Verbindung mit dem großen Ganzen und mit der Welt. Und Sex ist nicht mehr nur kurzer Spaß, sondern du gehst aus einer sexuellen Begegnung raus und bist zutiefst satt, zufrieden und auch wieder so, ich nenne das gern in Deus Gratiae, also wo man wieder das Gefühl hat, ich bin verbunden mit der Welt und eigentlich ist alles gut. Und auch wenn Schwierigkeiten kommen, ich kann das meistern. Das hat jetzt mal vordergründig nichts mit Religio zu tun oder mit Spiritualität. Ich sage es, ist es trotzdem. Also da kommen verschiedene Ebenen zusammen, die körperliche, die mentale und die spirituelle.
Ja.
So, und jetzt, wie funktioniert das?
Ja, und bevor du sagst, wie funktioniert das, ich find's schön, was für Worte du auch benutzt, ne? Weil das, finde ich, stellt eine Anschlussfähigkeit da wieder an diejenigen Menschen, die eben mit Spiritualität per se erstmal gar nicht so viel anfangen können. Gerade dieses, ich bin wieder in Kontakt mit der Welt, ne? Was ich von dir höre, lässt sich in meinem Erfahrungsraum total gut abbilden in so Erfahrungen von, ich bin zutiefst mit mir selbst, mit meinen eigenen Empfindungen und meinem Körper verbunden. Ich bin mit der Natur meines Körpers, meines Seins und des Lebens verbunden und darin mit etwas Größerem. Und es darf einfach die Natur sein, von der ich ein Teil bin. Es darf die Welt sein, von der ich ein Teil bin. Für manche ist es eine Einheitserfahrung mit etwas Göttlichem und es braucht es überhaupt nicht sein. Also, und dass du da sagst, ich bin mit der Welt verbunden, das ist total schön, genau, anschlussfähig.
Ja, und darüber hinaus verbunden mit dem Mann.
Genau das auch, ja.
Das macht eine Intensität auch in der Beziehungspflege. Die ist völlig anders als die mit diesem Zeugungssex. Da werden vollkommen andere Hormone ausgestoßen. Wenn wir noch Zeit haben, komme ich da gerne drauf, weil das finde ich total erleuchtend. Also ich dieses Hormonspiel begriffen habe, was da abläuft.
Mini-Memo.
Hormondynamik. Was nach dem Sex in deinem Körper passiert, hängt direkt davon ab, wie du Sex hattest. Beim schnellen, reibungsintensiven Orgasmus wird vor allem Dopamin ausgeschüttet, ein Neurotransmitter, der kurzfristig sehr belohnend wirkt, aber der auch schnell wieder abgebaut wird. Sein Gegenspieler, Prolaktin, steigt danach an und macht müde und satt. Deshalb schlafen manche ein und die anderen liegen wach. Beim langsam tiefen vaginalen Erleben dominiert Oxytocin, das sogenannte Bindungshormon, das bei Nähe, Vertrauen und Berührung ausgeschüttet wird. Sein Gegenspieler Serotonin stabilisiert das Nervensystem und wirkt langfristig stimmungsausgleichend.
Aber ich möchte jetzt gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, wie funktioniert es denn jetzt?
Ja, bitte.
Also, Dehn- und Druckrezeptoren brauchen mal ganz klar viel Zeit. Das ist mal Punkt 1. Denn bei den Dehn- und Druckrezeptoren braucht es eben keine Reibung, sondern feine Bewegungen, wo du als Frau Druck ausübst im Innern über den Penis, da wo es sich gut anfühlt für dich. Und da geht es um ein ganz tiefes Spürfühlen. Und die Ekstase entsteht aus diesem tiefen Spürfühlen und nicht aus der manuellen Stimulation.
Und Reibung. Ja.
Ja, bleiben. Einmal sacken lassen. Völlig anderes Gefühlskonstrukt.
Vollkommen anders. Ja. Ja. Und da macht es auch Sinn, also da macht es auch Sinn, was du vorhin gesagt hast. Das geht in der Entspannung viel besser als in der Anspannung der Muskulatur. Dass wir wirklich da den Druck ausüben, wo er gerade angenehm ist. Das geht ja viel besser, wenn ich meine Beckenmuskulatur in dem Moment entspannen kann.
Oder sie eben anspanne, um den Druck zu erhöhen, aber sie dann auch wieder loslassen.
Genau.
Und das hat schon auch was mit Bewegung zu tun. Also so eine fließende Streichbewegung, die kann sehr angenehm sein, wenn dabei zum Beispiel die Kante von der Eichel an der oberen Scheidenwand entlang geht, weil da sitzen die Orgasmuspunkte. Wenn das so eine langsame Bewegung ist, wo man so mit Druck so lang zieht, wow. Da stellen sich mir gleich alle Härchen auf und die Brustknospen gleich mit. Das kann so sexy sein, ja. Letztlich Kippbewegungen vom Becken. Also die Beckenschaukel zu lernen, ist etwas sowohl für Mann als auch für Frau, was sich richtig lohnt. Denn wenn man sich, ach, es ist so schade, dass wir den nicht als Film zeigen können. Ich könnte jetzt mal vormachen, wie ein Mann sich verkrampft, um diese stoßende Bewegung zu machen, anstatt das Becken zu kippen. Ich versuche es mal zu erklären. Ja, also was der Mann in der Regel macht, ist, der spannt die Pobacken ganz fest an und drückt das Becken nach vorne. Und dann macht er mit diesem angespannten Pobacken eine Vorwärtsbewegung, ohne das Becken zu kippen.
Also das heißt, ohne das Becken auch wirklich nach hinten zu holen und dann wieder nach vorne zu schieben.
Genau. Das ist ein totaler Unterschied zur Beckenschaukel, weil bei der Beckenschaukel holt das Becken nach hinten und schiebt es dann langsam wieder nach vorne. Das kann man gar nicht schnell machen. Ja, so. Und für die Frau, die Beckenschaukel, die ermächtigt, selbst ermächtigt die Frau eben die Bewegung auf eine Art und Weise zu steuern, die nichts mit diesem schlagenden Reibungsrhythmus zu tun hat, sondern wo sie eben ihre Druck- und Dehnrezeptoren bewusst stimulieren kann über den Ringarm.
Mini-Memo.
Die Beckenschaukel. Die Beckenschaukel ist vielleicht das unterschätzteste Werkzeug in der weiblichen Sexualität. Was ist die Beckenschaukel? Sie ist eine fließende Kippbewegung des Beckens. Nach hinten, dann langsam wieder nach vorne. Keine stoßende oder schlagende Bewegung, eher ein Wellen oder ein Rollen. Und warum ist das wichtig? Weil Druck- und Dehnrezeptoren, die in der Vagina sitzen, auf genau diese Art von Bewegung reagieren und nicht auf schnelle Reibung. Die Beckenschaukel lässt sich lernen und für Frauen bedeutet das, ich kann aktiv steuern, wo und wie viel Druck entsteht. Ich führe. Für Männer gilt dasselbe. Weg von der Spannung und hin zum Fluss. Das Becken führt und nicht die Pobacken. Auf YouTube findest du viele gute Anleitungen dazu.
Und einfach nur loslassen und einfach nur entspannt sein, das bringt nichts, weil dann schläft man einfach ein. Also die Energie muss ja im Körper schon da sein. Und das macht man eben in erster Linie über die Atmung und über die Stimulierung, die entsteht durch diese Bewegung und durch die Stellen innerhalb der Vagina. Das ist in erster Linie die Gehfläche. Und der A-Punkt. Das sind die beiden Zonen in der Vagina, die den Orgasmus befördern. So wie außerhalb die Klitspitze. Ja.
Und ich glaube, der G-Punkt, der ist ja vielen bekannt. Der A-Punkt, wo liegt der? Magst du das auch nochmal sagen?
Also meiner Erfahrung nach kennen viele den G-Punkt nur vom Hörensagen, aber wissen nicht so genau, wo er ist.
Ich sag's total gerne auch nochmal.
Das mag jetzt in eurer Generation anders sein. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Der A-Punkt ist direkt über dem Gebärmutterhals an der oberen Scheidenwand. Also das, was man so immer wieder hört als Cervix-Orgasmus, da vermute ich, dass das eher ein A-Punkt-Orgasmus ist. Da ist noch mal eine Ansammlung von eben Tastkörperchen tatsächlich, allerdings im Gewebe. Das hat mal ein asiatischer Mann dargestellt. Mir fällt leider sein Name gerade nicht ein. Und ich zum Beispiel, ich komme vaginal nur über den A-Punkt. Und da ist dann auch die Größe spielt keine Rolle, das ist dann auch vorbei. Da muss bei mir alles ganz genau passen.
Ah, da muss überhaupt ein Penis erstmal sozusagen drankommen, weil es weit oben liegt im Vaginalinnenraum.
Ja, der darf nicht zu lang sein, sonst tut's weh, und der darf nicht zu kurz sein, weil sonst komme ich nicht lang. Also, ja.
Und dann sind da tatsächlich ein paar Tastkörperchen, aber eben sehr lokal.
Aber im Gewebe drin.
Im
Die sind
Gewebe
auch
drin.
nicht auf der Haut. Aber die erreicht man eben über diese Beckenschaukel-Kippbewegung. Da muss man eben den Penis genau über dem Gebärmutterhals platzieren. Und wir alle kennen das, wie weh das tut, wenn der Penis an den Gebärmutterhals stößt und wir sind noch nicht in hoher Erregung. Also diese Bewegung kann nicht vom Mann ausgehen.
Ja, das finde ich auch nochmal so einen wichtigen Punkt, dass da durchaus eine Stimulation, die erregend und schön ist, möglich ist. Und ich schätze mal, das kennen ja auch viele schon aus ihren Erfahrungen. Und dass es aber einfach so ganz klar und drastisch ausgedrückt eben so ist, dass die Art und Weise der Stimulation an diesem A-Punkt und da, also ne, an der Zervix, an diesen Stellen, dass die so sensibel gesteuert werden darf, dass wie das eigentlich Männern überhaupt nicht zumuten können. Woher wollen die das denn so genau wissen, was wir da in dem Moment brauchen? Und dass wir Frauen da selber, um diese Art der Stimulation herzustellen, braucht es eine Führung von uns Frauen in diesem Moment. Genau die Intensität, genau die Stelle, dass wir Frauen verstehen dürfen, da ist es an uns.
Ja, und eben nicht, indem wir versuchen, dem Mann zu sagen, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so, weil dann wird der total irre. Ja, der ist ja damit beschäftigt zu denken, oh, hoffentlich kann ich meine Erektion halten, wenn ich nicht stoße. Ja, so, da komme ich jetzt als nächstes dazu. Es ist nämlich so, dass die Erektion vom Penis, und da muss ich jetzt einfach langsam sprechen, damit das im Gehirn ankommt. Die Erektion, also dass er steif ist, hängt am Parasympathikus, am Entspannungsnerv.
Entspannung, ihr Lieben. Entspannung.
Entspannungsnerv. Deswegen haben zum Beispiel impotente Männer oft trotzdem eine Morgenlatte. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. So, die Ejakulation, also das, womit meistens der Verkehr dann beendet ist, hängt am Sympathikus, am Actionnerv. Einmal ins Gehirn lassen. Was die Männer denken, ist, ich muss mich bewegen und Reibung erzeugen, damit die Erektion bleibt. Reibung und Bewegung führt nur dazu, dass die Ejakulation kommt. Die Erektion braucht weder Reibung noch Bewegung. Was sie braucht, ist Energie. Energie über Atem. Entspannte Muskulatur, damit das Blut fließen kann. Nicht angespannte Arschbacken, angespannte Oberschenkel, angespannte Bauchmuskeln, damit man die Frau nicht platt drückt, die da unter einem liegt. Das müsst ihr mal probieren, euch auf den Bauch legen, euch mit den Ellbogen abstützen und dann mal versuchen, 3,5 Minuten diese Bewegung, diese stoßende Bewegung zu machen. Ich sag dir, nach einer Minute geht dir dermaßen die Puste aus. Es ist unglaublich, was die Männer da leisten, ja. Aber es ist überhaupt nicht zielführend.
Ja, und mein Gott, das ist jetzt so wichtig für die Männer zu hören. Das ist unglaublich. Und es führt einfach zu so viel Leid unter allen Beteiligten, denn wenn Männern wie den Frauen, wie allen, die Sexualität leben. Weil was das wieder auf der Seite der Frauen an Erfahrung auslöst, ist ja, wenn der Mann davon überzeugt ist, und das ist ja wirklich weit, weit verbreitet, ne, diese Überzeugung, um eine Erektion zu halten, muss ich die Reibungsstimulation aufrechterhalten. Das ist ja die Überzeugung, ganz viel. Wenn ich das mache, also die Männer stehen da unter wahnsinnigem Druck, ne, mit irgendwie Erektion halten müssen und sowas. Und dann so an der Stelle so fehlinformiert zu sein, führt ja dann leider dazu, dass anstatt dass die Art von Entspannung und Zurückgelegenheit und Verbindung und Weite und Spiel, die entstehen könnte, dass die dann mündet in, ich kann gerade nicht innerlich bei dir sein, ich kann gerade nicht hören, was du für eine selbstgesteuerte Stimulation im Vaginalinnenraum brauchst, weil ich muss jetzt mal schnell wieder in die Reibungsstimulation gehen, damit ich bloß meine Erektion aufrechterhalte, weil ich ansonsten nach aktuellen gesellschaftlichen Narrativen eben leider auch als nicht gut im Bett hingestellt werde oder so. Also was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht, dieses
Unglaublich.
Missverständnis.
Unglaublich. Und er strengt sich so an,
Ja.
er gibt sich so eine Mühe. Und dann ist die Frau wieder die frigide Zicke. Der Gap wird immer größer. Und dann sitzt man sich beim Frühstück gegenüber und versucht so zu tun, als wäre mal wieder nichts gewesen. Also das muss man sich wirklich mal so richtig tief mit allen Konsequenzen ins Innere lassen, sowohl die Frauen als auch die Männer.
Mini-Memo.
Erektion und Nervensystem. Ein Fakt, der für viele Männer und ihre PartnerInnen alles verändert ist. Erektion wird vom Parasympathikus gesteuert. Das ist der Ruhenerv. Dem System, das aktiv ist, wenn der Körper entspannt ist. Ejakulation wird vom Sympathikus ausgelöst. Das ist der Aktivierungsnerv. Dem System, das bei Anspannung, Bewegung und Stress aktiv ist. Was das bedeutet ist, wer sich anspannt und schnell bewegt, um die Erektion zu halten, aktiviert exakt das System, das zur Ejakulation führt, nicht zur Erektion. Was die Erektion wirklich braucht, ist tiefer Atem, entspannte Muskulatur und Ruhe im Nervensystem.
Jetzt, wenn wir es umdrehen und sagen, also außen ist die eine Geschichte, da sind Männer und Frauen total gleich und da darf es Action geben und da darf es Reibung geben und da darf es Knutschen geben und Kuscheln geben und alles, was die Tastkörperchen so lieben, ja. Im Innern des Körpers ist eine völlig andere Situation und da führt die Frau und folgt der Mann.
Einfach mal bäm, einfach mal in aller Klarheit so.
Genau. Und das heißt für den Mann, er darf einfach hinhalten, so wie man das normalerweise von den Frauen verlangt. Und was sie auch tun. In vielen Fällen tun sie das zur Beziehungspflege.
Dass die Frauen hinhalten im Sinne von selbst gar nicht aktiv die Sexualität gestalten, ihr Becken bewegen, sondern wirklich, wie das Wort sagt, einfach still hinhalten und den Mann machen lassen. So.
Genau, und darüber hinaus in vielen Fällen, also zum Beispiel, wenn sie in die Wechseljahre kommen und sie kriegen Schmerzen, halten sie unter Schmerzen hin. Einfach, damit die Beziehung bestehen bleibt. Und das ist keine Ausnahme, das ist Realität in ganz, ganz vielen Beziehungen. Oder weil die Vagina inzwischen so verkrampft ist, dass es überhaupt wehtut beim Verkehr. Also gut, aber das ist jetzt eine Ecke, da wollte ich nicht hin.
Und es ist gut, dass wir sie berühren, weil, ne, also wir haben auch eine Folge, in der wir über Schmerzen beim Sex zum Beispiel sprechen. Und du hast jetzt so viel, so wunderbaren, richtig tiefgehenden Kontext und tiefgehendes Verständnis dazu vermittelt, warum das so ist, warum so viele Frauen Schmerzen beim Sex empfinden. Und natürlich gibt es noch zusätzliche Gründe, aber da ist eine Riesen, also da kommt so viel her. Ja.
Ja. Und für die Männer dieser Erektionsstress. Also, dass wir immer noch denken, Sex wäre, würde Spaß machen, das ist eigentlich ein Wunder.
Bei allem, was wir uns da auflassen, gesellschaftlich, ja.
Ja. Ja. So, ich würde es gern rund machen. Also, Fazit ist, wenn es an die Vereinigung geht, an den penetrativen Sex, sollte die Frau führend sein und der Mann folgend. Und das wäre für beide von Vorteil. Das Wichtigste wäre für beide, die Beckenschaukel zu lernen. Das ist relativ leicht zu erreichen. Da gibt es ganz viele Filme und Anleitungen im Internet, bei YouTube und so weiter und so fort. Über den Atem kommt die Energie in den Körper. Ja. Das heißt, nicht beide liegen einfach still, weil dann schläft man tatsächlich einfach ein. Ja, so ist es nicht. Irgendwann ist es dann, und ich weiß nicht, ob ihr das nicht alle vom Tanzen her kennt, wenn du mal nicht mehr bewusste Figuren machst beim Tanzen, sondern dich einfach gehen lässt und der Musik folgst, dann fängt irgendwann dein Körper an, Bewegungen zu machen. Und so ist es dann auch im Sex. Da fangen die Körper an, sich miteinander zu bewegen. Und es ist manchmal langsam und dann wird es auch mal schnell. Und dann spannen sich auch mal die Muskeln an und dann entspannen sie wieder. Und das ist ein Tanz. Ja? Und um das nochmal zu sagen, die Taoisten sagen, der Mann schiebt die Frau über die ersten drei Erregungsstufen. Die haben eben 12. Aber die restlichen kann der Mann nicht erreichen ohne die Frau. Also in den alten Traditionen ist tatsächlich die Frau die führende Instanz, die aktivere Instanz in der Sexualität. Ja. Und jetzt kann man diesen ganzen Spirit-Kram natürlich weglassen und ganz profan sagen, im Körper herrschen andere Verhältnisse als außen. Und da die Frau den Lingam in sich aufnimmt, sollte sie dort führend sein.
Ja.
Und wenn Männer das wirklich verstehen wollen, dann sollten sie mal Analsex ausprobieren, weil dann können sie es nachvollziehen.
Ja, das finde ich auch nochmal ein super Tipp tatsächlich, ja. Weil so diese die Erfahrung mal gemacht zu haben, wie das ist, wie verletzlich das ist, wie anders das ist, lässt sich dadurch ja wirklich ganz gut abbilden. Und ich bin sicher, das ist eine wahnsinnig hilfreiche, heilsame, lehrreiche Erfahrung, die sich dann wieder auf, also ne, wo ganz viel, glaube ich, Übertragungsleistung innere passieren kann, für dann wiederum die eigene Rolle beim penetrativen Verkehr. Ja,
Und es
voll.
hat eben gar nichts mit Homosexualität zu tun.
Ja.
Überhaupt nicht. Sondern einfach damit zu verstehen, wie ist denn das, wenn da was in meinen Körper hineinkommt? Völlig andere Situation. Ja.
Ja.
Und eine wirklich gute Idee ist, der Antrieb der Frauen ist stärker als der von Männern. Um das nochmal klar zu machen, Frauen sind immer auf der Suche, wie kann ich eine bessere Sexualpartnerin werden, weil sie eben denken, sie versagen, weil sie keinen Orgasmus kriegen beim Verkehr. Das ist ein ungeheurer Antrieb, den Frauen da haben. Bei Männern ist das anders. Die kriegen in der Regel einen schönen Orgasmus beim Verkehr. Die wissen gar nicht, warum soll ich denn jetzt noch was lernen? Und sie empfinden das auch als unnatürlich, Sexualität lernen zu müssen. Also viele von ihnen. Dieser Sprung vom Reptiliengehirn nach vorne in die Frontlappen, ins Bewusstseinsgehirn rein, der ist für die Männer, hat der keine Dringlichkeit. Die sind in der Regel sehr zufrieden mit ihrem sexuellen Empfinden.
Ist ja auch spannend, dass das so deine Erfahrung ist, ja. Und ich, also, kann es gut nachvollziehen. Und gleichzeitig wollen natürlich die meisten Männer, also meiner persönlichen Erfahrung nach, total gerne, dass ihre Partnerinnen eben auch eine erfüllende Erfahrung haben. Und da ist jetzt einfach so viel von dem, was du gerade geteilt hast, also so wichtig und hilfreich zu erfahren, um dann eben die notwendigen Schritte gehen zu können.
Genau, aber etwas zu tun, um der Partnerin zu dienen oder etwas zu tun, weil man selber das sich das als Wunschziel gesetzt hat. Das sind schon noch mal zwei unterschiedliche Antriebe. So. Ja, ich wollte damit nur sagen, Frauen haben da in der Regel einen wesentlich stärkeren Antrieb und eine Motivation, was Neues, was anderes zu lernen als Männer. Deswegen gibt es auch hier wieder oft einen Gap, ja. Und zusätzlich zu so Verknotungen und so. Ja.
Ja.
Und der Gewinn, den beide daraus haben, wenn sich beide zusammen auf den Weg machen, zum Beispiel über einen Tantra-Massagekurs. Also das ist einfach meine Erfahrung. Ich habe ja auch zwei gemischte Kurse in meiner Schule. Die Frauen kommen immer und immer wieder und sagen, Mensch, danke, dass du meinem Mann gezeigt hast, wie man eine Frau gut berührt. Danke, das hat unser Sexualleben so sehr bereichert. Also das lohnt sich und es
Ja.
lohnt sich für beide. Ja.
Ja, toll. Kann ich aus eigener Erfahrung sehr bestätigen und unterstreichen. Ja, absolut. Danke dir, liebe Nanga. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt noch gesagt werden, das sollen die Menschen noch wissen, oder hast du deine Herzensanliegen unterbringen können?
Ja, ich habe jetzt alles gesagt, was ich zu dem Thema unbedingt sagen wollte. Und ich hoffe nur, es ist nicht zu lang geworden. Und die Frauen und Männer haben die Geduld, das bis zum Ende zu hören.
Ich kann es mir vorstellen, weil es wirklich, also ja, weil es einfach sehr, sehr reichhaltig ist und es so viele Aha-Momente gab. Danke. Vielen, vielen Dank.
War mir ein großes Fest und vielen Dank. für die schöne Einladung.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonniere uns, teile die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald!